Ich wollte nur kurz sagen, weil das die letzte Stunde ist, wie wir zusammen sind. Das hat mich sehr gefreut. Also für mich war das sehr erbaulich, weil ich gesehen habe, was der Herr tut unter euch. Und das macht einem den Herrn groß. Und auch danke für eure Liebe, die ich da gemerkt habe in diesen Tagen. Und es war wirklich eine schöne Zeit für mich. Also vielen Dank. Ich werde da gerne auch Grüße weitergeben dann von euch zu Hause. Und ich werde gut reden über euch.
In welchem Ort ist denn eine
Gemeinde? Hohentengen.
Hohentengen. Das ist also die christliche Gemeinde Hohentengen.
Ist in Deutschland.
In Deutschland?
Ja, 1 Kilometer vor der Grenze. Oder nicht einmal 1 Kilometer. Jetzt haben wir heute noch Römer 14. Römer 14. Da geht es zwar nicht so sehr um Lehrfragen, also um Lehrfragen der Art, wie ich sie vorher angeführt habe. Es geht hier auch um Lehrfragen, aber auch um Praxisfragen in Römer 14. Aber die Prinzipien sind doch anzuwenden, auch allgemein. Jedenfalls einige Prinzipien kann man ganz klar allgemein anwenden in Römer 14. Da gab es ja das Problem, dass die Judenchristen und die Heidenchristen waren in Rom Christen von ganz verschiedenen Hintergründen und die hatten Probleme miteinander, offensichtlich. Und die Frage ist, was tut Paulus im Römerbrief, um diesen Christen zu helfen, dass sie sich als Einheit verstehen, ja, nicht als zwei getrennte Gruppen. Es waren ja übrigens mehrere Gruppen von Christen in Rom und der Römerbrief ist an alle gerichtet. Offensichtlich hat Paulus damit gerechnet, dass er auch abgeschrieben wird und weitergereicht wird. Und er grüßt dort verschiedene Christen, die er kennt. Das zeigt, dass die Christen untereinander, obwohl sie in verschiedenen Gruppen waren, haben die Christen untereinander regen Kontakt gehabt. Grüßt die Gemeinde in seinem Hause und in jenem Hause und in einem anderen Haus. Also um das zu tun, die anderen zu grüßen, mussten sie Kontakt haben. Und da waren also, aber die Probleme, die da waren, waren die einen Judenchristen, die anderen Heidenchristen. Und die Judenchristen zum Beispiel hatten das Problem, dass sie kein Schweinefleisch essen konnten. Es war ja vom Alten Testament her verboten, Schweinefleisch zu essen. Die Heidenchristen hatten überhaupt kein Problem, Schweinefleisch zu essen. Die haben das immer gegessen. Und wie geht man jetzt um? Oder auch mit den Feiertagen. Die Juden hatten ganz gewisse Feiertage, die sie halt gehalten haben. Und die Heidenchristen, das war kein Thema mit den Feiertagen. Und also wie geht Paulus vor? Und das heißt hier in Römer 14, Vers 1, den Schwachen im Glauben nehmt an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Oder man kann auch übersetzen, nicht um Auseinandersetzungen über unterschiedliche Meinungen zu führen. Also man soll nicht zu Gericht sitzen über die Gewissensbedenken und verschiedenen Auffassungen der anderen. Sie sollen auch sie aufnehmen ohne Vorbehalt. Also sie sollen nicht denken, oh, das ist ein Schweinefleischchrist. Und naja. Nehmen auf. Ohne Vorbehalt. Das heißt, grundsätzlich geht es darum, dem Paulus um Gemeinschaft. Die Gemeinschaft darf nicht zerbrochen werden, auch wenn man gewisse verschiedene Auffassungen hat. Hier waren solche Sachen, bei uns sind es vielleicht andere Sachen. Aber bei uns, ein Beispiel wäre auch Weihnachten. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ihr Weihnachten feiert. Aber das ist eine Frage unter Christen. Ja? Die einen feiern Weihnachten, die anderen sagen, Weihnachten feiern ist verboten. Ja? Also bei uns in Süddeutschland, im Schwarzwald, ist eine ganze Reihe Gemeinden, die sagen, das ist ein totaler Götzenkult und da machen wir nicht mit und wir sehen Christen, die das machen, dass sie Kompromisse machen mit der Welt, ja, wenn man Weihnachten feiert. Und einen Baum darf man sowieso nicht aufstellen. Ja. Solche Sachen. Da würde das genau zutreffen, was Paulus hier sagt. Aber was er hier sagt, das sind einige Sachen sind ganz prinzipieller Art und einige konkrete Sachen sind vorläufiger Art. Er sagt, schaut, schaut, solange die einen das nicht erkennen, müsst ihr euch so und so verhalten. Ihr müsst denen entgegenkommen. Ihr, die Starken, müsst den Schwachen entgegenkommen. Die Schwachen waren in dem Fall die Judenchristen. Die Judenchristen haben gesagt, dass das Schweinefleischessen verboten ist. Und Paulus sagt, das sind die Heidenchristen sollen diese schwachen Judenchristen aufnehmen und sollen jetzt nicht da über diese Dinge sich jetzt da nicht sie aufnehmen, um darüber zu reden. Ja, nicht das ist euer Thema, sondern nehmt euch um Christi willen auf. Gebt die Gemeinschaft nicht auf. Natürlich wird man irgendwann auch über diese Sachen sprechen, wegen Essen und Nicht-Essen, aber das brauchte Zeit, sobald dann das Judentum so gebrochen war, ab dem Jahre 70 nach Christus, war das ohnehin keine großen Fragen mehr. Da war das nicht mehr so stark, weil da hat man gemerkt, Gott hat ein Gericht geschickt über das Judentum. Aber bis dorthin war das ganz sicher große Fragen. Und so es geht hier um die Umgangsweise. Wie gehen wir miteinander um bei unterschiedlichen Auffassungen? Gemeinschaft nicht aufgeben, nicht zerbrechen lassen wegen dieser Dinge. Und sie sollen nicht streiten, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Sie sollen nicht zanken. Natürlich darf man sachlich darüber reden. Und er sagt, Paulus weiter unten sagt, es ist ohnehin klar, es ist alles rein. Es ist alles rein und man kann grundsätzlich alles essen, was essbar ist, was zum Essen geschaffen ist. Ja. Aber sie sollen das zurückstellen, um der Liebe willen. Es wird Zeit brauchen, bis die anderen sich einstellen. Und das, wenn man vom Wort Gottes herkommt und Wort Gottes weiter studiert, mit der Zeit kommen sie dann schon drauf, dass das Schweinefleisch essen für Christen kein Problem ist. Aber vorläufig einmal, tut nicht zanken darüber und lasst nicht die Gemeinschaft zerstören in dieser Sache. Ein Bruder hat mal gesagt, über Randfragen soll man nicht zanken. Liebe ist auch bereit, mal eine Diskussion zu verlieren. Ich möchte lieber eine Diskussion verlieren, dafür einen Bruder gewinnen, als umgekehrt die Diskussion gewinnen und einen Bruder verlieren. Vorläufig verliere ich die Diskussion. Okay, ja und? Habe ich die Diskussion verloren, aber die Liebe habe ich erhalten. Das ist ja alles vorläufig. Oft meinen wir müssen jetzt als Sieger hervorgehen, und weil meine Meinung ist die richtige und der andere hat Unrecht und jetzt muss ich es ihm unbedingt rüberbringen. Aber wenn die Tür geschlossen ist, ist die Tür geschlossen, dann kann ich sie nicht aufreißen. Es ist viel lieber und viel wichtiger, dass man jetzt mal die Liebe übt, bis man merkt, jetzt kann man sachlich reden in ganz normaler Ruhe und jetzt kann man Argumente überlegen von anderen und der eine von mir. Nicht zanken, nicht verachten, den anderen nicht verachten ist das Nächste. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, urteilt ihn nicht über den, der isst, denn Gott nahm ihn auf. Der Gott hat ihn vorbehaltlos aufgenommen, heißt das. Also der isst, das ist der Starke, der soll nicht den Schwachen verachten. Und der nicht isst, das ist der Schwache, der soll den anderen nicht verurteilen. Und sagen, diese Heidenchristen, diese unreinen Heiligchristen essen da unreines Schweinefleisch und verunreinigen sich dadurch und tun, was dem Herrn nicht gefällt, steht doch das ganze Alte Testament voll davon. Die hatten ja ihre Argumente. Aber wer bist du, der du über einen fremden Hausknecht urteilst? Er steht oder fällt vor dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Das ist alles vorläufig. Ja? In diesen Fragen, jetzt ob Weihnachten feiern oder nicht, oder ich weiß nicht, was habt ihr da so für Fragen, die da reinfallen? Fleisch essen am Karfreitag, das ist auch kein Problem bei euch.
Wie man mit Pistolen umgeht bei den Jungs,
ja. Ja. Genau. Das sagt man mal gut, vorläufig. Nein. Man kann natürlich mal diskutieren und schauen, was könnte das für Auswirkungen haben? Und man kann natürlich sich mal die Argumente aufschreiben und durchdenken, was könnte das für die Zukunft bedeuten? Weil anderen sind es Kleiderfragen. Ja? ja, wie wichtig ist es, weiblich und männlich zu erscheinen, oder macht man völlig uni alles? Man muss sich einfach überlegen, ja. Und oder wie wirken Frauen auf die Männer und so, dann vielleicht müssen die Frauen die Männer fragen oder Schwestern die anderen fragen, wirkt das irgendwie schlecht auf dich? Ja, oder zeige ich zu viel Haut oder zu wenig Haut? Zu wenig wahrscheinlich nicht. Weiß ich. Ja, jedenfalls muss man das irgendwann thematisieren, aber vorsichtig, die brauchen Zeit. Und wenn einer ein gebranntes Kind ist, dann sowieso. Der eine oder andere kommt aus einer Umgebung, wo wirklich ein gebranntes Kind ist, auf dem Punkt. In der Richtung oder in der Richtung gebrannt. Kann man auf beide Seiten gebrannt sein. Oder? Da muss ich jetzt Rücksicht nehmen. Das braucht Zeit. Und genau darum geht es hier. Vorläufig machen wir so. Wir tun einander nicht verachten. Oh, die kommt unzüchtig daher und der andere denkt sich, was ist das für komischer und so weiter. Das darf nicht sein. Grundsätzlich müssen wir von der Liebe bestimmt sein, und die Liebe, wenn die Liebe uns leitet, dann löst sich in diesen Fragen vieles. Aber kommen wir gleich hin. Also nicht verachten. Das nächste ist hier nicht einen Stolperstein legen. Das war natürlich auch dort in dieser Situation mit dem Essen eine ganz besonders wichtige Sache, denn wenn einer gegessen hat, ein Schweinefleisch, und er weiß, er darf eigentlich nicht essen, also ein Judenchrist, und er denkt sich, von der Bibel her ist ganz klar, ich darf kein Schweinefleisch essen. Und jetzt isst der andere Schweinefleisch und denkt sich, na gut, dann esse ich halt mit. Dann isst er auch Schweinefleisch, aber sein Gewissen sagt ihm immer noch, du darfst nicht Schweinefleisch essen. Und er isst trotzdem, was tut er? Dann sündigt er. Sündigt er durch sein Schweinefleisch essen, sündigt er, weil sein Gewissen ihm falsch meldet, und das, egal ob es falsch ist, aber das Gewissen meldet ihm, du darfst nicht, und man darf nicht gegen das Gewissen handeln. Solange das Gewissen noch falsch gepolt ist, ich muss trotzdem noch so handeln, wie das Gewissen mir sagt. Wenn dann das Gewissen geändert wird, weil ich es von der Bibel her anders erkenne, dann ist die Sache anders, oder? Dann wird nämlich das Gewissen nicht mehr melden. Dann kann ich Schweinefleisch essen, und das Gewissen sagt nichts. Aber ich darf nicht gegen das Gewissen handeln. Und wenn der eine dem anderen jetzt da ermutigt, gegen das Gewissen zu handeln, dann ist das nicht Liebe, sagt Paulus. Lasst uns also nicht mehr übereinander urteilen, sondern urteilt lieber dieses, Vers 13, urteilt lieber dieses, dem Bruder nicht einen Anlass zum Stolpern in den Weg zu legen oder einen Fallstrick. Ich weiß und ich bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts in sich selbst unrein ist. Nur dem, der etwas für unrein rechnet, dem ist es unrein. Also ein Jude, der rechnet es für unrein, Schweinefleisch zu essen. Und wenn er dann Schweinefleisch isst, dann ist es für ihn unrein. Das heißt, da muss man auf den Rücksicht nehmen. Es geht hier um die Liebe. Aus Liebe, komm, verzichten wir, dann gehen wir jetzt nicht Schnitzel essen, dann essen wir halt, ich weiß nicht was, Salat. Wienerschnitzel. Bitte.
Wienerschnitzel. Alter.
Na, aber versteht, ja. Vers 21, es ist edel, es ist gut, kein Fleisch zu essen. Wunderbar, es ist schön, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch irgendetwas zu tun, bei dem dein Bruder dich stößt oder es ihm zum Fallstück wird oder er schwach ist. Also geh dem Bruder entgegen und tu das nicht. Jetzt gibt es andere Fragen natürlich, da sagt einer, ja, darf ein Christ rauchen, darf er nicht rauchen. Sagt ja, in der Bibel steht nichts von Rauchen und so weiter, ich darf schon rauchen, der andere sagt, ich darf nicht rauchen. Was soll man da machen? Ja, zuerst einmal vorläufig muss man nach der Liebe handeln. Später wird man dann vielleicht Argumente mal abbringen können und sagen, ja, aber Moment, mal rauchen. Überlegen wir mal, was sagen die Ärzte zum Rauchen? Und es ist, und der Körper gehört dem Herrn Jesus. Und was machen wir unser Körper? Wollen wir ein geselligtes Fleischwein? Wollen wir ein geräuchertes Fleischwein dem Herrn? Da versteht ihr? Am Anfang muss man Rücksicht nehmen auf den Raucher, aber wenn er dann wirklich überzeugt ist, tatsächlich, dem Herrn gefällt das nicht, dann ist klar, aber dann wird ihn sein Gewissen dann melden, richtig melden. Oder da haben sich Hippies bekehrt, bei uns hat sich einer so mit ganz langen Haaren und so, haben sich bekehrt, kam in die Versammlung, einige Geschwister, die sind fast in Ohnmacht gefallen. Ja, die sind mit langen Haaren, kam in die Versammlung. aufgefallen. Und die Geschwister sind fast in Ohnmacht gefallen, weil sie das nicht gewohnt waren, dass so Leute mit langen Haaren, also Männer mit langen Haaren kommen. Und er hat eine Zeit lang gebraucht, aber nachher war es ihm dann auch klar, dass eigentlich das nicht gut ist. Er soll als wie ein Mann erscheinen und hat sich sogar ein Bart wachsen lassen. Schaut er wirklich aus wie ein Mann, oder? Apropos Bart, ja, darf ein Christ einen Bart tragen oder muss er einen Bart tragen? Das sind Diskussionen unter Christen. Ja. Bei euch nicht, aber ich sage, im Osten sind das Diskussionen. Also in der Ukraine, da darfst du keinen tragen. Ja. Und bei den Mennoniten in Südamerika, da musst du, glaube ich, einen tragen. Oder ich weiß nicht, irgendwas so. Was jetzt wirklich ist, das überlasse ich euch. Römer 14. Zuerst einmal. Vielleicht. Ja, ist es so wichtig, ist die Frage. Oder? Im Alten Testament war es einmal schon wichtig, oder? Wenn da jemand der Bart abgeschnitten wurde, das war schrecklich. Ja.
Wahrscheinlich ist da irgendwo die Schwierigkeit zu sagen, was ist jetzt ein Thema, was jetzt so eine Randfrage ist, wo man danach vorgehen kann, und was ist ein Thema, wo ich nicht so vorgehen kann. Ne? Dass man, wo ziehe ich die Grenze, ne? Wo man sich dann vielleicht dadurch unterscheiden und dann Römer 14 irgendwie gar nicht zum Anwenden kommt.
Ne? Ja. Da sagt einer, ja, ob ich mit meiner Freundin zusammenlebe oder nicht, ja, das ist eine Randfrage. Oder? Ja, dann ist die Frage. Ihr müsst Rücksicht nehmen auf mich. Ja? Das geht dann nicht, ja? Weil es nicht eine Randfrage ist. Das heißt, er hat missverstanden. Fleisch essen ist eine Randfrage, aber Unzucht in Unzucht leben ist keine Randfrage. Bitte.
Also ich hätte jetzt nur noch nicht als Randfrage eingeordnet.
Das Fleisch essen.
Ja, genau. Weil ich dachte, dass die jungen Christen dann glauben, dass sie für die Zutaten machen, wenn sie es essen. Das ist überhaupt. Also für die war das schon wichtig, habe ich jetzt. Hätte ich jetzt so eingeschränkt.
Ja, gegen das Gewissen handeln ist verboten. Ein Jude durfte nicht, ein Jude, dem das Gewissen meldet, es ist unrein, es verunreinigt dich, der darf kein Schweinefleisch essen. Für ihn ist es eine wichtige Frage. Aber jetzt die Heidenchristen mussten da auf dieses Rücksicht nehmen. Die Heidenchristen machten sich kein Gewissen. Die hatten kein Gewissensproblem. Die Judenchristen hatten das Gewissensproblem. Und diejenigen, die das Gewissensproblem haben, auf die muss ich eingehen. In dem Sinn schon. Aber es gibt eben andere Fragen, und das hat der Willi gemeint, dass man das nicht verwechselt mit Fragen, wo die Schrift so deutlich ist und wo die Schrift sogar keine Wahl lässt, oder? Zum Beispiel die Frage mit Unzucht. Da gibt es keinen Spielraum. Und auch kein Vorläufig. Gibt es kein Vorläufiges. Sagen wir, ja, warten wir noch einen Monat oder zwei, und dann sollen sie noch zusammenleben. Aber wisst ihr, was interessant ist? Wir haben evangelisiert. Die kamen nicht in die Versammlung, aber die waren dann im Bibelkreis, oder? Die haben, ja wie halt überall in der Welt, zusammen gelebt, schon seit eh und je, ja, fast. Ja. Und jetzt kommen sie, sind interessiert für die Bibel und lesen. Und freuen sich am Johannesevangelium, und man liest, und man weiß genau, die sind nicht verheiratet, leben zusammen, sitzen bei mir im Bibelkreis. Jetzt wäre es falsch gewesen, hätte ich am ersten Abend gesagt, und übrigens, ihr lebt zusammen, das geht sowieso nicht. Das geht nicht. Aber sie kamen da schön langsam zum Glauben. Und bei ihnen war es so, das war nicht so deutlich, so ein klarer Bruch. Das war so schrittweise. Aber in dem einen Punkt leben sie immer noch in Sünde, oder? Wenn sie jetzt gefragt hätten, willst du uns taufen? Hätte ich gesagt, ja, da müssen wir vorher einiges noch klären. Das ist ja das Schöne. Wir haben die Taufe, das ist wirklich ein ganz klarer Punkt. Du kannst nicht jetzt die einfach taufen und sagen, ja, aber die sind halt noch nicht so weit in Bezug auf diese Frage, ob man zusammenleben darf oder nicht. Das geht nicht, das muss vorher geklärt werden. Also da haben wir einen klaren Schritt. Bekehren können sie sich, aber da muss man ihnen auch, man muss weiter mit ihnen reden, denn sie haben sich noch nicht von allem bekehrt, weil sie es noch nicht erkannt haben. Und es gibt so viele Dinge, die man erst später erkennt. In dem Fall war es dann so, die haben das relativ bald erkannt und haben dann geheiratet, und danach haben sie sich. Das heißt, nur sie hat sich taufen lassen. Er hat sich noch gar nicht taufen lassen. Aber ja, ich denke, es ist klar. Fünftens, in Versen 14 bis 20 spricht er dann davon, dass es ja ums Aufbauen geht und nicht ums Abbauen. Also Römer 14. Ich weiß, das habe ich schon gelesen, Vers 15. Aber wenn dein Bruder wegen einer Speise verletzt wird, wandelst du nicht mehr nach der Liebe, verdirb nicht mit deiner Speise denjenigen, für den Christus starb. Lasst also euer Gutes nicht verlästert werden, denn das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesen Dingen Christus Dienst leistet, ist Gott wohlgefällig und vor Menschen ein Bewährter. Denn dann lasst uns also dem nachstreben, was des Friedens ist und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles ist rein, jedoch ist es böse für den Menschen, der es mit Anstoß isst und auf diese Weise zu Fall kommt, also mit Stolpern isst. Es ist edel, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken und so weiter. Also, ein paar Punkte. Die richtige Erkenntnis in dieser Frage ist vorläufig nicht wichtig. Es geht immer um das Vorläufige. Die richtige Erkenntnis, dass du weißt, dass Schweinefleischessen erlaubt ist, ist in dem vorläufigen Fall nicht wichtig. Später wird das schon geklärt werden noch, klar. Jetzt vorläufig, wir wollen ganz klar nicht verletzen, das hat den Vorrang. Ich meine, das können wir jetzt anwenden auf unsere Gespräche. Ja? Man kann sich so erhitzen in einem Gespräch über irgendeine Frage, dass man die Liebe vergisst und dass man dann mehr Schaden anrichtet durch den hitzigen Streit, der entstanden ist, als man eigentlich viel mehr Schaden anrichtet, als der Schaden, der vorher da war, weil der andere eine andere Auffassung hat. Und dann erreicht man es noch dazu gar nicht, dass der andere seine Meinung ändert. Also vorläufig muss ich da Geduld üben und darf nicht verletzen. Die Liebe gibt dem anderen keinen Anlass zum Stolpern oder zum schlecht reden, dass er dann schlecht redet. Vers 16. Ja? Lasst euer Gutes nicht verlästert werden. Macht das nicht so, dass der andere dann schlecht redet über euch. Benehmt euch nicht so, dass der andere weggeht und über dich schlecht denkt und schlecht redet. Ja, mit denen kannst du sowieso nicht reden. Und bitte.
Was ist denn hier gemeint? Wieso soll nicht euer Bestes verlästert werden?
Die haben ja was erkannt, diese heiligen Christen. Die haben erkannt, es ist richtig, kein Schweinefleisch zu essen, und sie haben viele andere Sachen erkannt. Sie sind gut unterwegs für den Herrn. Aber jetzt entsteht ein Streit wegen Schweinefleisch essen und die Juden gehen weg, weil sie sich verletzt fühlen und reden schlecht über diese heiligen Christen. Jetzt wird das, was die Gutes haben, wird auch verlästert werden. Es wird dann über den Kamm geschert. Ja? Das Königreich ist, und da zeigt er die Wichtigkeit auf, Essen und Trinken ist nicht das Wichtigste. Gerechtigkeit, das heißt charakterlicher Umgang, wie Gott es haben will. Friede und Freude, das Genießen der Gemeinschaft. Und wie oft ist Gemeinschaft gestört worden, nur weil irgendeiner dann eine Nebenfrage aufgebracht hat und dann hat man sich hin und her mit Argumenten befetzt, ob jetzt Israel eine Zukunft hat oder nicht, oder ich weiß nicht, irgend sowas, ja? Bitte?
Sich hochgeschaukelt.
Ja. Ob Israel eine Zukunft hat oder nicht, das mag wichtig sein irgendwann. Aber wenn das die Gemeinschaft und die Liebe und der Frieden so stört, ist das wirklich so wichtig, dass ich jetzt sage, ich gehe, mit denen Christen kann ich mich nicht mehr versammeln, kann ich nicht mehr mich treffen. Ich rede aus der Praxis bitte. Ein Christ geht weg von Geschwistern, mit denen er 25 Jahre zusammen war, nur weil die jetzt meinen, Daniel 9, die Jahrwoche muss man symbolisch nehmen. Ja, wegen dem muss man doch nicht die Gemeinschaft aufkündigen. Oder weil die meinen, Israel hat keine Zukunft oder schon eine oder nur ein bisschen Zukunft. Das kann man dann schon behandeln einmal. Und das ist ja auch ein schwieriges Thema, die alttestamentliche Prophetie. Nicht gehört wirklich nicht zu den leichtesten Themen. Aber das steht nicht im Vordergrund. Und da darf man ruhig einmal auch das so mal so vorläufig so stehen lassen. Und dann nach Harmonie und Erbauung streben, sagt in Vers 19 und 20. Lasst uns dem nachstreben, was des Friedens ist und was zur gegenseitigen Erbauung gilt. Ich muss immer schauen, wo kann ich dem anderen weiterhelfen? Und wenn ich in dem einen Punkt ist die Tür zu, na gut, dann ist die Tür zu, auf dem Gebiet ist sie zu, aber auf einem anderen Gebiet ist sie offen. Dann nutze ich jetzt das andere aus und wir bauen uns mal auf diese Weise auf. Vielleicht wird sie später mal, geht die Tür da auf dem einen kritischen Punkt auch mal auf. Oder vielleicht muss ich noch was lernen. Kann ja auch sein. Sechstens, es ist aber gut, wenn jeder seiner Meinung gewiss ist. Vers 22. Hast du Glauben? Das heißt, hast du eine Glaubensüberzeugung? Habe diese Überzeugung für dich selbst vor Gott. Du darfst deine Meinung haben. Meiner Auffassung nach, meiner Meinung nach ist es so und du darfst es so haben. Selig ist, wer über sich selbst nicht urteilt in dem, was er gut heißt. In dem Fall hier geht es um die Speise. Aber der Grundsatz hier ist, du darfst von dir aus eine Meinung haben, aber bitte schau, dass sie die biblische ist. Du darfst eine Überzeugung haben, darfst sie gewissermaßen vertreten, aber ohne jetzt den anderen zu verletzen. Und wenn das nicht geht im Gespräch, dann hab sie für dich selbst. Dann behalte deine Überzeugung für dich selbst, heißt es. Vorläufig für dich selbst. Vielleicht gibt es mal die Tür, wo die aufgeht, dann kannst du sie weitergeben. Aber vorläufig hab sie für dich selbst. Behalte sie. Die Überzeugung. Siebtens. Die Schwachen sind zu tragen. Kapitel 15, Vers 1. Aber wir, die Starken, sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen, der Kraftlosen zu tragen. Und wir sollen nicht uns selbst zu gefallen leben. Wir sollen nicht uns selbst gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten zu erbauen. Also, er kommt wieder zurück zur Liebe. Wir, die wir die Erkenntnis haben, die richtige Erkenntnis haben, wir sind es schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen. Wie tragen wir sie? Indem wir ihnen nicht gerade über den Mund fahren und ihnen ständig sagen, dass sie falsch dran sind. Das heißt, wir üben hier Geduld aus. Vorläufig. In dieser Frage, das war ohnehin eine zeitbedingte Frage. Thema Musik zum Beispiel. Ja, bitte. Das Prinzip ist auf alle Fälle so, dass die Starken die Schwachen immer schuldig sind, die Starken die Schwachen tragen sollen, das heißt, sie sollen auf sie eingehen und sollen auch geduldig sein mit ihnen. Es gibt aber, man muss aber Acht geben, um welche Fragen geht es. Ja? Man darf nicht sagen, ja, die sind halt schwach, deshalb leben sie noch zusammen. Das ist ja nicht, es geht hier nicht um Sünden, oder Homosexuelle zum Beispiel, ja. Da sagt jemand homosexuell, ja, ich übe meine Homosexualität aus mit dem und dem und wir sind halt die Schwachen und ihr müsst halt Rücksicht nehmen auf uns Homosexuelle, oder? Das geht nicht, weil die Schrift da ganz klar sagt, das schließt aus vom Reich Gottes, darf nicht geduldet werden. Das müssen wir ganz klar unterscheiden. Ansonsten ja.
Schweinefleisch esse. Okay, dann bin ich in dem Moment schwacher und die anderen müssen unterdrücken. Aber wenn ich jetzt anfange zu sagen, du musst auch kein Schweinefleisch essen, du darfst auch nicht.
Danke, sehr wichtig. Das ist jetzt die andere Seite, oder? die anderen dürfen genauso, müssen genauso in der Liebe wandeln und sagen, dürfen nicht die anderen verachten, hat er gerade vorher gesagt. Und das wäre ja ein Verachten. Ja. Ihr esst Schweinefleisch. Oder er verachtet sie. Ja. Ihr müsst so machen wie wir. Das darf er nicht. Das ist nicht, er darf hier nicht seine Vorstellung hier in dieser Sache jetzt zur Regel für die ganze Gemeinde machen. Das ist gleich wie die Sabbatisten. Oder? Die Sabbatisten sagen, den Sabbat muss man halten. Und dann kommen sie, und mal da, sie dürfen rückwärts Sabbat halten. Also sie dürfen nicht kommen und sagen, ihr seid die, ihr müsst jetzt auf uns Rücksicht nehmen und ihr müsst deshalb auch den Sabbat halten. Und zwar für alle Ewigkeit. Nein. Das kann vielleicht sein, dass man sagt, gut, dann wir wollten ganz gern was arbeiten am Samstag, aber wir nehmen Rücksicht, du arbeitest nicht am Samstag. Ja? Dann nehmen wir Rücksicht drauf. Aber deshalb kann er nicht fordern von uns, dass wir jetzt auch am Sabbat nicht arbeiten dürfen.
Der Konfliktpunkt besteht wahrscheinlich darin, dass der Spatter, wie Willi eben gesagt hat, dass es eine unterschiedliche Einschätzung des Themas gibt darüber, ob das eine wichtige Frage ist oder ob es eine untergeordnete Frage ist. Und der Schwache, der wird wahrscheinlich sagen, natürlich ist das eine wichtige Frage. Und der andere wird sagen, nein, also wie Paulus jetzt, das ist eigentlich eine klare Frage, die geklärt ist. Es ist eindeutig nicht falsch, Fleisch zu essen, aber jeder soll nach seinem Gewissen handeln.
Man könnte ja dann so machen, sagen, wir gehen jetzt auf diese ein und wir setzen uns zusammen, wir diskutieren. Aber jetzt haben wir keine Zeit zu diskutieren, wir können erst übermorgen diskutieren. Dazwischen ist aber Sabbat. Da sage ich, gut, an diesem Sabbat gehe ich auf dich ein. Und am Montag reden wir darüber. Das heißt, vorläufig gehe ich ihm einen Schritt entgegen, ja? Damit ich die Gesprächsbasis noch habe. Das kann sein, dass sie gar nicht mehr da ist. Und nachher reden wir darüber. Zum Beispiel, da ist jetzt gemeint, du darfst nur mit Schlips predigen. Ja? Jetzt kann ich sagen, ja, ihr seid die Schwachen, ich predige einfach so wie sonst auch, ja, in Pullover und so. Und dann, was passiert? Ich verliere sie. Verlierst, oder? Die werden die ganze Zeit abgelenkt und hören mir nicht mehr zu, weil sie ständig sehen, der hat keinen Anzug, keinen Schlips und so weiter. Jetzt gehe ich ihnen entgegen und nach einer gewissen Zeit gewinne ich die Herzen. Und dann sprechen wir mal über dieses Thema. Also in Moldawien darfst du kein rotes Hemd tragen. Warum? Das muss man verstehen. Geschichtlicher Hintergrund. Die Rothemden, oder die Kommunisten und so weiter. Trotzkianer und wie die heißen. Ja. Das war für sie Feindbild und das würde ihre Gefühle verletzen. Also aus Liebe trage ich dann auch kein rotes Hemd. Aber wenn ich dir später, ich würde dort leben, ja, und deshalb hat man die Herzen gewonnen, und dann kann man mal drüber reden, und dann irgendwann kommt man drauf, eigentlich ist es gar nicht wichtig. Und dann beginnt man schon langsam umzudenken. Und dann macht es ja nichts mehr aus, rotes Hemd zu tragen. Das dauert alles Zeit und manchmal dauert es Jahre. Ja, vor allem wenn er fordert, oder? Vor allem dann, wenn er fordert. Da kommt es darauf an, wie stark ist es, oder? Wie Paulus sagt, er ist bereit, Gemüse zu essen. Wie lange Gemüse isst, weiß ich nicht. Aber könnte sein, wenn er ein Jahr lang dort ist, dass er vielleicht sogar ein Jahr lang verzichten würde auf Fleisch. Weiß ich nicht. Aber irgendwann in der Lehre wird er das lehren, denn er muss es lehren. Er muss den Leuten zeigen, dass sie befreit sind von diesem Gesetz. Vielleicht kommt er in einem, zwei, drei Monaten drauf, ja? Und hat dann die Herzen, dann kann er wirklich darüber lehren. Das müssen wir selber, da muss man ringen. Ja. Musik oder Kopftuch oder nicht Kopftuch, ja? da kann man schon Geduld üben. Manchmal muss man leiden, wie der Herr gelitten hat. Vers 3. Auch Christus gefiel nicht sich selbst, sondern es war so, wie geschrieben ist, die Beschimpfungen derer, die dich beschimpften, fielen auf mich. Vers 7. Darum nehmt einander an, so wie auch Christus uns angenommen hat, zu Gottes Verherrlichung. Ich weiß von einem Bruder, der hat in einer Lehrfrage einfach zurückgehalten. Jahrelang, ich glaube, es ging 10 Jahre. Er wusste, er kann, er will nicht diese liebe Gemeinschaft mit diesem, es ging ums Tausendjährige Reich oder sowas. Ich glaube, es war das Tausendjährige Reich. Also es ist nicht eine total zentrale Lehre. Aber er hat da zurückgehalten und es war genau richtig. Und dann hat ihm der Herr einen Eingang gegeben, nach einigen Jahren, oder? Und dann haben sie mal über das Thema reden können und schön langsam das aufarbeiten können. Und da haben sie alle zugehört. Hat sie gewonnen. Über 10 Jahre hinweg. Das geht bei solchen Fragen schon. Bei Rechtfertigungslehre geht es nicht. Also die Lehre von der Rechtfertigung durch Glauben. Ja. Man kann nicht sagen, ich werde den Katholiken ein Katholik und jetzt tue ich einfach mit ihrer katholischen Lehre mit. Oder den Zeugen Jehova ein Zeugen Jehova und mache mit. Und dann komme ich ja selber in große Gewissenskonflikte. Ja, möchte dazu noch jemand was sagen?
Ich denke, was bei uns manchmal interessant ist, auch die Frage, da gibt es jetzt den einen, den anderen, der eine nimmt Rücksicht auf den anderen, aber oft sind Dritte beteiligt und sind davon betroffen. Wir stehen manchmal vor der Frage, wo korrigieren wir jemanden? Dann gibt es manchmal Leute, die sagen, dem müssen wir ganz knallhart die Wahrheit ins Gesicht sagen, wo er falsch liegt, weil sonst denkt er ja, er ist immer noch richtig und gut und der braucht das jetzt. Dann gibt es aber die anderen, die sagen dann, nein, den müssen wir jetzt in Liebe und feinfühlig gewinnen, sonst ist er abgeschreckt. Und dann, da kann der eine nicht auf den anderen warten. Jetzt mit Kindern, was Natalia sagt, ist oft ähnlich.
Da ist die Frage, welche...
Nach welchem Prinzip
ja, und welche Wichtigkeit ist jetzt diese... Ja, genau. Das geht's hier um, da muss man wieder unterscheiden, in welchem Punkt, oder? Mhm. Worum geht's? Ja? Geht's darum, um die Barbies, oder? Geht's darum, oder geht's um... Ja, bitte?
Andere
verprügeln. Andere verprügeln, ja. Bei Barbies wird man wahrscheinlich Geduld üben können, oder? Das ist. Natürlich gibt es die Argumente gegen die Barbies und ich weiß sie und ich kenne sie. Aber da muss man dann. Das ist nicht so stark im Vordergrund. Aber die Frage zum Beispiel: Führen wir. Führen wir Rockmusik ein oder nicht in der Gemeinde? Führen wir die Rockmusik ein oder nicht? Das gehört wohl zu den wichtigeren Fragen, oder? Das betrifft einen stark. Da gibt es Menschen, die würden sagen, also sobald Rockmusik kommt, bin ich weg. Das halte ich nicht aus. Und andere würden sagen, also ohne Rockmusik kann ich gar nicht. Ja? Und da muss man dann wirklich... Da kann man da nicht sagen, ja, da warten wir 10 Jahre. Oder? Das geht nicht. Da muss man von der Schrift her sachlich, muss sich zusammensetzen, man muss von der Schrift her arbeiten und von der Schöpfung her so ein bisschen zeigen, die negativen Auswirkungen der Rockmusik, woher kommt die Rockmusik, warum ist das was Schlechtes, warum hat es schlechten Einfluss und so. Und dann... Da kann man schon einiges herausfinden, auch aus der Bibel, auch aus der Schöpfung an sich. Wie die Schöpfung aufgebaut ist. Das ist und auch aus der Geschichte. Also was hat das für Auswirkungen gehabt und so. Woher kommt das überhaupt?
Ich habe ja für den von uns Sinn überhaupt, wenn es um Wahrheit geht, sagt eigentlich Römer 14, 4 und zum Beispiel dann Vers 6 aus, 4 und 6 macht eigentlich einen wichtigen Punkt immer deutlich, als den Herrn, für den Herrn, als den Herrn, ein. Ist den Herrn und dank dem Herrn. Es geht immer um den Herrn. Und das ist eigentlich die Basis im Umgang für uns. Weil die Fragestellung ist nicht, warum tue ich jetzt etwas oder tue ich etwas nicht, oder fordere ich von dem anderen oder fordere ich nicht von anderen, tue ich oder tue ich nicht, ist für mich jetzt als Christ eigentlich die Frage, ja, geht es nach meiner Vorstellung, nach meinen Meinungen und meine Vorstellung und mein Wille und meine Erfahrungswerte und meine Kultur. Ich glaube, das Grundsätzliche ist ja das, dass wir jetzt von ganzem Herzen dem Bild der Lehre gehorsam geworden sind. Dem sind wir übergeben, dem Herrn Jesus und seiner Lehre. Grundsätzlich waren wir völlig ungerecht. Ne? Oder? Und jetzt sind wir grundsätzlich gehorsam geworden. Wir waren vorher grundsätzlich ungehorsam. Jetzt sind wir grundsätzlich gehorsam geworden. Das ist unsere Grundhaltung. Das macht ein Christ aus, dass er grundsätzlich fragt, was will Gott? Was ist der Wille Gottes? Und dann kann ich doch dem anderen, wenn der jetzt eine andere Position hat wie ich, dann kann ich nur sagen, du, hast du diese Frage, die dich jetzt beschäftigt, hast du dich überhaupt einmal Gott befragt? Hör mal auf, dich selbst zu befragen und andere zu befragen. Geh in dieser Frage in die Schrift. Also Musik, Konkordanz nehmen, guck mal an, was steht über Musik. Oder, ja, über diese Dinge. Sagt die Schrift was zu dieser Sache. Und ich glaube, da ist der Punkt, den ich versuche, in meinem Umfeld, für mich selber auch, immer zu sagen, aha, wie denkt jetzt Gott über Dinge, oder über Reden, oder über Dienste, oder über Zukunft oder Ziele oder was steht da in der Konkordanz, jetzt gucke ich mal. Und damit ich praktisch von dem wegkomme, wo eigentlich die Schrift mir sagt, dass ich von Herzen, von Natur aus, wie ich doch von Herzen verfinstert und der Verstand auch. Das heißt, das glaube ich, dass wenn Gott sagt von mir, Harry, dein Herz ist verfinstert und dein Verstand ist verfinstert und jetzt bist du Gottes Kind und bist ein Kind des Lichts geworden. So, und jetzt denk mal um. Und das ist für mich die Frage. Also bin ich eigentlich auch in meinem Umfeld umgegangen, wenn Geschwister sich gesprochen haben, Kopftuch, nicht Kopftuch, dieses und jenes. Habe ich immer eigentlich so gesagt, was hast du erkannt? Ich habe das erkannt, dann mach du es. Hat der es erkannt, wie der hat es erkannt, dann soll es auch nicht machen. Das, was du gerade vorhin gesagt hast mit dem Gewissen. Ich darf nicht über das Gewissen des anderen herrschen. Und unser Gewissen soll jetzt immer mehr vom Wort Gottes geprägt werden. Das ist ja wachstümlich. Ich kann ja nicht von einem, der in der ersten Klasse ist, verlangen, dass er wisst, was die Drittklässler jetzt wissen oder was von ihnen abverlangt wird, dass die jetzt das so prägen sollen. Sondern ist ja eine Entwicklung. Und deswegen muss jeder steht für sich selbst vor dem Herrn und muss sich selbst vor dem Herrn verantworten. Er hat nicht das Recht, über den anderen zu herrschen, sondern ich kann ihm eigentlich nur zur Erbauung so dienen, dass ich ihm sagt, guck, das Wort Gottes sagt so, jetzt mach dir mal Gedanken. Selber, geh zum Herrn, befrag den Herrn. Und dann wird er wachsen. Und dann wird er gewisse Dinge ablegen. Und diese Dinge auch anziehen für sich. Das ist also ein Glauben. Ja.
Doch, danke. Ich meine, es gibt Fragen, wo die jetzt stark die Lehre betreffen. Da kann man nicht einfach sagen, jeder soll so tun, wie ihm vorkommt. Da ist die Leitung oder Leiterkreis der Gemeinde verantwortlich, sich zusammenzusetzen und gründlich die Sache anzusehen, auch auf Geschwister zu hören, die sonst sich damit befasst haben, und dafür zu beten, dass man auf einen Punkt kommt, möglichst auf den biblischen Punkt kommt, und dann das Lehren. Das Lehren, sodass die Geschwister überzeugt werden. Gerade zum Beispiel Thema Scheidung wieder heiratet. Das muss man durch von der Schrift her, und da muss man das lehren, so dass die Geschwister wirklich das von der Schrift her auch sehen können Wenn jemand sagt, das ist von der Schrift her völlig unhaltbar, aus dem und dem Grund, muss man den anhören. Warum meint er das, dass es unhaltbar ist? Er muss ja ganz triftige Gründe haben. Muss man hören auf solche Geschwister. Man muss ihm dann zeigen, entweder muss man sich selber korrigieren oder ihm zeigen, na schau, das ist nicht ganz sauber gedacht, aus dem und dem und dem Grund. So kann dann können, also es hat keinen Sinn, solche Sachen einfach zu übergeben und sagt, ja, jeder soll handeln, wie er will. Bei solchen Fragen nicht. Und was heißt das Konkordanz?
Das ist
gut. Und was heißt das Konkordanz? Das wäre wirklich wichtig. Noch besser wäre natürlich, wenn man die Bibel kennt und dann die Stellen alle weiß hat. Denn es gibt ja auch Stellen über Musik, wo nicht das Wort Musik vorkommt.
Also ich weiß, das ist überhaupt nicht, was steht. Klar. Ne? Das ist halt,
ja.
Was steht überhaupt? Was
genau. Überhaupt, was das ist so gut, wenn man die Schrift immer ganz durch, also wirklich ganz liest. Ja, sind da noch...
Ich habe eine Frage. Bitte. Ich komme ja früher aus der Heavy Metal Szene, bin da drin aufgewachsen in 6 Jahren. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, Zeugnis ablege, habe ich ja ähnlich mit einem Schwein und Design in diesen Kisten, es ist nicht gut, was ihr macht. Ja, alleine die Texte schon, die da drin sind, ja, und dieser Trance, wie man da reinkriegt, und alles. Die sagen, dass das für die Sünde war, ist für uns keine Sünde. Was ist und jetzt steht man da. Ja? Wie soll ich jetzt hier auf einen Nenner kommen?
Wir müssen ja immer wieder schauen, dieses.
Weil das ist eben dieser Argument, was für die Sünde war, ist für uns keine Sünde.
Damit offenbaren die ein pluralistisches, modernes Denken. Wer so sagt, ja, für mich ist das so. Der zeigt, dass er so denkt, wie die Welt denkt heutzutage. Oder es gibt keine absolute Wahrheit. Jeder hat seine Wahrheit für sich, oder? Manche Christen reden das auch so. Die sagen, ja, für mich bedeutet der Text das und das. Ja, wieso? Für mich oder für wen? Der Text sagt das. Da muss ich nicht sagen, für mich. Der Text sagt das. Dann kann ich den Text vorlesen, was er sagt. Ich habe meinen Bruder gefragt, hat gesagt, wie siehst du das? Dann hat er gesagt, mit den Augen. Ich sehe das, was da steht, sagt er. Ich sehe das. Du musst nicht fragen, wie, du musst sagen, was ich sehe. Damit hat er mich hingelenkt auf die Bibel. Jetzt schauen wir den Text an. Das ist wichtig.
Was sagen Sie, ACDC, Highway to Hell, brauchen wir nicht kurz zu reden. Ne?
Brauchen wir nicht reden. Das ist eigentlich klasse. Mit denen müsste man dann zeigen, dass ihr Denken falsch ist. Wenn die sagen, für dich und für uns ist es anders, dann müssen wir aufzeigen, Leute, wisst ihr überhaupt, wovon ihr sprecht? Ihr habt keine Ahnung, wo das herkommt. Da kann jemand, der aus der Szene kommt, kann dir wirklich helfen. Denke ich. Und dann von der Schrift her zeigen, wie denkt eigentlich Gott? Ja? Wie denkt Gott über Rohheit oder über Trance? Es sagt uns die Bibel, dass wir unser Denken so aufgeben sollen und einfach träumen sollen? Was sagt die Bibel über das Denken? Dass wir uns in der Hand haben sollen, dass wir wach sein sollen. Ja? Können wir denen sagen, die Musik will dich will dich in Trance versetzen. Die Bibel sagt, du sollst wach sein, hellwach und nüchtern und scharf denken. Da sieht man, das sind zwei ganz verschiedene Schienen. So kann man den Leuten zeigen, da gibt es kein für dich und für mich. Die Schrift sagt das.
Du hast extrem schwierig sind, wenn er das auslesen würde oder dann leben würde, für den anderen einfach nicht so wäre. Ich meine, das sind jetzt irgendwie klar, also das sind jetzt nicht klare Punkte, aber es gibt viele Punkte, wo ich denke, ja, die wissen jetzt nicht. Wenn jemand sagt, er hat damit kein Problem, zum Beispiel zu tanzen, oder einer hat ein Problem zu tanzen, wo? Würde ich ihn sagen, dann stehst du jetzt nach Hause sein.
Vorläufig ist, muss man das, klar, muss man lassen und stehen lassen. Aber irgendwann sollte man doch über das Thema Tanzen mal sich Gedanken machen. Weil jetzt zum Beispiel jetzt verheiratete Pärchen, verheiratete Leute, tanzen, ein verheirateter Mann tanzt mit einer anderen verheirateten Frau einen engen Tanz. Was sagt die Schrift dazu? Über Berühren, über
über, ist es richtig, was macht die Frau eines anderen in meinen Armen in dieser Weise, oder? Und vielleicht gewisse, gibt es solche Tänze und solche Tänze, muss man auch unterscheiden, oder? Ich kann einen Reigentanz tanzen oder ich kann einen Blues oder wie das alles heißt, ja, tanzen. Das ist ein Unterschied. Das heißt, ich muss auch da differenzieren. Und da muss ich von der Bibel her Prinzipien anschauen. Ja, was sagt die Bibel zu körperlicher Nähe? In der Bibel ist der sexuelle Nahen, das sexuelle Zusammenkommen wird manchmal betitelt wie er nahte sich, Jesaja 8, oder? Er nahte sich seiner Frau. Nähern, warum nähern? Weil die Nähe bewirkt etwas, körperliche Nähe. Da ist ein Prinzip drinnen. Paulus spricht vom Berühren, der Mann berühre keine Frau, oder? Berühre keine Frau an, in 1. Korinther 7. Und solche Sachen sind, aber sind Prinzipien, die muss man ausarbeiten, heraus. Von der Schrift her. Und dann glauben die da, dann hilft man den Leuten, schriftgemäß zu denken, nicht irgendwie kultur- oder traditionsgemäß, weil die haben das immer so gemacht und das wurde einfach befohlen und das macht man so, sondern dann lernen sie, nein, Gott denkt so. Und das ist unsere Aufgabe. Vorläufig muss ich warten, oder? Vorläufig muss ich nach Römer 14 in dem Sinn handeln, aber ich muss auf den Punkt kommen. Ich muss mit dem, sagen, ja, wenn er vorläufig noch so und so tanzen will, dann gut, er hat es noch nicht erkannt. Aber dann, wenn ich einen Zugang habe, muss ich ihm das aufzeigen. Der Herr hilft uns ja auch. Der Herr will ja, dass wir Heiligkeit entwickeln und er will uns helfen, auch den anderen Geschwistern zu verstehen, was Heiligkeit, was Keuschheit heißt, was Sanftmut und Feinfühligkeit und all diese Dinge heißen, sodass sie mit der Zeit merken, dies und jenes, das passt nicht zu Heiligkeit. Das geziemt sich nicht. Das ist nicht so, wie es sich den Heiligen geziemt. Ja? Das ist ja, solche Ausdrücke finden wir oft in der Bibel. Lebt so, wie es den Heiligen geziemt. Oder? Und das setzt er voraus, dass die schon etwas wissen, was sich geziemt. Die heutige Welt und auch viele Christen wissen es überhaupt nicht, was sich geziemt. Jetzt braucht es aber eine gewisse Zeit, bis sie diese Feinfühligkeit entwickeln. Das geschieht durch das Wort Gottes. Deshalb muss gut viel gelehrt werden, viel ermutigt werden zum Lesen. Der Heilige Geist kann dann wirken und dann beginnen zwei, die so verschieden waren, anders zu denken, nicht beide biblisch zu denken. Da kann man von verschiedenen Ecken kommen, oder? Und schriftgemäß zu denken. Über Nacktheit zum Beispiel. Ist auch ein Thema, oder? Nacktheit in der Schrift. Ich wurde mal gefragt zu reden über dieses Thema und habe dann die Bibelstellen im Alten Testament gesucht und ich bin fast erschrocken. Da ist die Rede von den Schenkeln einer Frau und zwar so, und da, ihr kennt vielleicht die Stellen, oder? Da denke ich, ja, aber wo sind wir heute? Wir denken uns überhaupt nichts bei Oberschenkel einer Frau. Aber im Alten Testament, da denke ich, wieso ist das Empfinden für Nacktheit verschwunden? Weil da merke ich, aha, ich bin Kind meiner Zeit und ich muss mein Denken jetzt ändern, dass ich so denke, wie Gott über Nacktheit denkt. Und das ist ja heute ein ganz großes Thema. Und die Leute kommen aus diesem Milieu und da kann ich nicht erwarten, dass die sofort ein neues Empfinden entwickeln. Aber es muss, schön langsam muss ich den Leuten das zeigen, wie Gott hier denkt. Das hilft dann. Und so kann dann der Heilige Geist uns auf die gleiche Meinung bringen, dass wir gleich denken, wenn wir biblisch denken. So viel. Ja, ich denke, wir werden jetzt eigentlich fertig. Ja, hier noch der Punkt, das Letzte. Man darf ja auch dafür beten, um Einmütigkeit beten. In Vers 5 heißt es in Römer 15, ich hatte das schon mal erwähnt, Römer 15, Vers 5, der Gott der Ausdauer und des Trostes gebe euch, gleichgesinnt zu sein. Er betet hier und wünscht, und ja, es ist eigentlich ein Gebetswunsch, er gebe euch, gleichgesinnt zu sein. Das kommt von Gott her. Und dann, wenn es von Gott her kommt, diese Gleichgesinnung, dann darf ich dafür beten. Und der Heilige Geist kann das bewirken. Dass wir gleichgesinnt werden. Bei Hiskia war es auch so. Der Herr gab ihnen Einmütigkeit. Damit ihr in einmütiger Weise mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Da ist nichts dazwischen. Kommen aus verschiedenen Hintergründen und preisen jetzt in einmütiger Weise mit einem Munde den Gott und Vater. Ja, damit möchte ich eigentlich jetzt schließen.
Nochmal danke für die Aufmerksamkeit und für die Gemeinschaft. Ich bin auch dankbar, wenn ihr betet für mich. Ich habe in diesem Monat Juni
jetzt...
Bitte?
Gebetsanliegen.
Oh ja, also ich wäre sehr dankbar. Ich habe in diesem... ich habe sehr viele Einladungen bekommen jetzt im Ende Mai und habe ich Ende Mai jetzt noch eine. Da bin ich in Neuwied, mache ein Predigerseminar mit Geschwistern, die das Wort Gottes verkündigen über Timotheusbrief. Und dann bin ich im Juni bin ich unterwegs nochmals in der Kölner Gegend, Urbach, auch über 1. Mose, 4 Tage. Und danach bin ich in Blankenheim, an der französischen, Richtung französische Grenze. Bitte?
Eifel ist es, genau.
Eifel heißt es. Und Daun, also diese Gegend, da bin ich dann noch 14 Tage unterwegs. Also bin ich sehr dankbar, wenn ihr dafür betet und auch für meine Familie. Das ist immer so ein Zwiespalt, wenn man so viel weg ist und zeitweise viel weg ist. Dann versteht man Paulus in 1. Korinther 7 besser. Ihr werdet Not haben. Das ist auch eine Not, die man hat, weil man im Zwiespalt steht, man sollte bei Familie sein und man sollte andererseits Dienste tun, unterwegs sein. Ich bin dankbar, wenn ihr daran denkt, eine oder andere dafür.